Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich werde heute gemeinsam mit meinen Gästen, wie auch schon in den vergangenen Wochen, einen bestimmten Aspekt von künstlicher Intelligenz beleuchten. Ich freue mich sehr, Patrick Becker und Winfried Schmidt begrüßen zu dürfen, mit denen ich über das Menschenbild hinter KI und das Thema ihres im letzten Jahr erschienenen Buchs Zwischen Algorithmus und Seele – Ein neues Denken für Mensch, Kultur und Gesellschaft sprechen werde. Bevor wir uns dem Buch widmen, aber zunächst einmal zu meinen Gästen. Patrick Becker ist Professor für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit Religion in der globalen Postmoderne, kulturellen Transformationsprozessen und dem Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften. Winfried Schmidt ist promovierter Physiker und arbeitet als selbstständiger Softwareentwickler in den Bereichen Maschinensteuerung, Robotik und KI. Außerdem beschäftigt er sich mit philosophischen Fragen zu diesen Themen. Da wir außerhalb des Podcasts per Du sind, werden wir das auch hier weiter so machen. Also herzlich willkommen, Patrick und Winfried. Zum Einstieg vielleicht erstmal die Frage, wie kommen ein Theologe und ein Physiker überhaupt darauf, zusammen ein Buch über künstliche Intelligenz zu schreiben?
Ja, eine schöne Frage, weil tatsächlich das schon über Jahrzehnte, und zwar lange bevor es künstliche Intelligenz überhaupt auf dem Schirm gab und so ein Bewusstsein war. Wir sind ja auch Kinder unserer Zeit. Bei mir heißt das, ich glaube nicht an Wunder. Irgendwie ist mein Kopf so drin, dass die Welt mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten noch restlos erklärt werden müsste. Und doch vor einer Prüfung so ein kleines Stoßgebet gegen den Himmel. Irgendwie tue ich das ja dann doch. Und das ist so eine Diskrepanz, wo ich dann als Student schon angefangen habe, da passt doch was nicht, darüber will ich nachdenken. Und immer, wenn jemand versucht hat, mich aus diesem Gefängnis, dass physikalische Gesetzmäßigkeiten alles irgendwie erklären könnten und dann die Welt restlos geschlossen ist, wenn mich da jemand rausführen wollte, ging es irgendwie in die Quantenphysik, von der ich keine Ahnung hatte. Und der Rest sind zunächst Zufälle, dass wir uns auf einer Tagung getroffen haben, wo es um Menschenbild ging. Die gleiche Frage, ist die Welt kausal physikalisch geschlossen, sodass der Mensch überhaupt nicht frei sein kann? Naja, und da hat Winfried mir quasi so die Welt der Physik so erklärt, dass ich gemerkt habe, dass so manches von den Bildern, die ich im Kopf habe, dass das gar nicht stimmt. Und dass da eine Offenheit besteht. Nun hatten wir einen jahrzehntelangen Dialog, Gespräch miteinander. Nun, wo wir jetzt so die letzten Früchte geerntet haben.
Ich will dazu äußern, ja, dieser kleine Zufall, dass wir uns getroffen haben, war zufällig so sehr gar nicht. Ich bin halt aus der naturwissenschaftlichen Seite gekommen. Ich war auch mit meiner Disziplin schon im Studium nicht so wirklich zufrieden, denn wir haben dann im vierten Semester Quantenphysik gelernt und in der Quantenphysik gibt es eine völlig neue Strömung des naturwissenschaftlichen Denkens, dass gewisse Dinge, die wir beschreiben wollen mit der Naturwissenschaft, nicht mehr, wie man das früher dachte, mit Sicherheit beschrieben werden könnten. Man spricht dann von deterministisch, also eindeutig beschrieben werden können. Sondern es tauchte ein neuer Begriff auf, der Begriff der Wahrscheinlichkeit. Also, dass Dinge nur noch wahrscheinlich eintreten werden, aber nicht mehr sicher. Ja, und diese Frage nennen die Physiker das Messproblem. Und das hat sich als sehr hartnäckig herausgestellt und mich eben auch außergewöhnlich beschäftigt, sodass ich versucht habe, Klarheit zu bekommen, indem ich die besten Fachleute, die mir damals erreichbar waren, kontaktiert habe und zu Tagungen eingeladen habe. Wir konnten das Problem allerdings nicht lösen und es ist tatsächlich auch bis heute ungelöst. Die Debatten darüber existieren weiterhin. Sie sind nicht so an der Oberfläche, weil die Technik selber, das müsste man jetzt näher erklären, nicht so sehr an diesen mikrophysikalischen Gegebenheiten hängt, sondern eher an makrophysikalischen, wo sich diese Ungewissheiten in der Physik quasi herausmitteln, sodass am Ende doch ein eindeutiger Weg wieder entsteht, ich würde sagen, ein fast eindeutiger. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage war halt, ist die Welt vorherbestimmt durch Naturgesetze oder nicht? Und die Frage habe ich für mich dann schließlich mit Nein beantwortet. Und die Anschlussfrage, die sich stellte, war, wie viel Auswirkung hat es eigentlich auf den Alltag des Menschen? Und da sind natürlich die Leute durchaus sehr verschiedener Meinung. Und das war jetzt auch ein bisschen der Ansatzpunkt, warum ich jetzt Kontakt auch gesucht habe, wieder zur Philosophie und aber auch zur Theologie, die mit der Philosophie ja stark verbunden ist. Ja, und jetzt schließt sich so ein bisschen schon der Kreis. Das war so erstes Treffen mit Patrick Becker, war in Aachen, soweit ich mich erinnere. Ja, das ist jetzt schon bestimmt 20 Jahre her oder etwas länger. Und dort hat, glaube ich, ein sehr fruchtbarer Kontakt dann begonnen, den wir bis heute fortgesetzt haben. Und ja, wir haben es ja gerade gesehen, er hat jetzt jüngst in einem Buch nochmal seine letzte Ausformulierung Stand heute gefunden.
Das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend zu hören, auch wo ihr euch überhaupt kennengelernt habt und wie dieser Kontakt zwischen euch entstanden ist. In euren Antworten ist das ja schon etwas angeklungen, aber ja, Technik und Naturwissenschaft und gerade auch KI verortet man ja eigentlich eben eher auf der Ebene des Wissens. Was haben dann Technik und Glaube miteinander zu tun und wie sieht diese Verbindung für euch aus?
Genau, also die Frage, warum hat Winfried den Kontakt zur Philosophie gesucht und dann gar sogar noch zur Theologie? Ich glaube, die Diskrepanz, die wir hier intuitiv alle ja erstmal sehen, die basiert auf einem Missverständnis. Und das ist wieder genau typisch, damit kommen wir eigentlich schon in unser Buch hinein, genau typisch für unsere Zeit. Wir haben irgendwie so verschiedene Bedeutungen vom Glauben im Kopf. Und wenn ich zum Beispiel sage, na, ich glaube, dass es morgen regnet, dann ist es genau das, was ich jetzt als Missverständnis meine. Damit will ich dann sagen, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich sage, vor der Prüfung zu meinem Kind, ich glaube an dich, dann meine ich ja was ganz anderes. Im Gegenteil, dann will ich ja eigentlich eine Sicherheit, eine Zuversicht damit ausdrücken. Das ist auf einer weltanschaulichen Ebene. Wenn ich sage, ich glaube nicht an den menschengemachten Klimawandel, dann will ich ja auch genau das sagen. Nicht, ich bin mir unsicher, sondern im Gegenteil, gerade eine Sicherheit, die ich damit ausdrücke. Der Satz, ich glaube an Gott, wäre genau auf dieser gleichen Ebene. Nur von denen sind wir schon so inhaltlich weit entfernt, so der typisch moderne Mensch, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, was damit gemeint sein könnte. Aber alle diese Glaubenssätze meinen damit meine Deutung der Welt. Und auf der Ebene sind wir, und das ist dann auch das Thema unseres Dialogs, dass wir von verschiedenen Seiten uns fragen, welche Art von Weltbilddeutung ist eigentlich plausibel? Und hier ist Technik wahrscheinlich der wirkmächtigste Faktor der letzten 200 Jahre, der uns insgesamt in der gesamten Gesellschaft dann eben auch verändert hat, der Plausibilitäten verschoben hat, der dafür gesorgt hat, dass so ein Satz wie ich glaube an Gott kaum mehr an Relevanz hat, schon wir uns gar nicht mehr vorstellen können, was bedeutet der eigentlich, aber wir dafür eben an andere Dinge glauben. Wir glauben an den technischen Fortschritt, wir sind überzeugt, dass wir Menschen die Welt gestalten können, alles das ist dann eine andere Form von Glauben, die eben durch Technik sich verändert hat und daher ist ja uns dieser Dialog so wichtig, zu gucken von der physikalischen Beschreibung der Welt bis zu den technischen Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz zu sehen, was macht es eigentlich mit unseren Überzeugungen, mit dem, was wir glauben.
Ich kann da auch sofort dran anknüpfen, an den Glauben. Natürlich bin ich auch ein religiöser Mensch, sonst hätte ich mich mit Patrick wahrscheinlich auf diesen Ebenen nicht so lange unterhalten wollen. Meine Stoßrichtung ist trotzdem ein klein bisschen anders. Ich komme so eher ein bisschen von der moralischen Seite, von der ethischen Seite und habe mir immer die Frage gestellt, was ist der eigentliche Sinn des Lebens, insbesondere nicht nur allgemein, sondern für mich? Was soll ich in meinem Leben tun? Warum soll ich das tun? Und dabei entsteht natürlich insbesondere sofort die Frage, kann ich überhaupt das so oder anders machen? Also die Freiheitsfrage steht hier im Zentrum. Ich würde schlichtweg sagen, ohne Freiheit keine Moral und ohne Freiheit keine Ethik, weil dann würden ja diese Imperative ins Leere laufen. Also die Frage für mich war zentral, bin ich frei und ist das in dieser technisch hochgezähmten Welt, in der ich aufgewachsen bin, insbesondere in der physikalistisch gedeuteten Welt, überhaupt möglich? Und gerade in den letzten Jahrzehnten sehen wir ja zunehmend, dass Vertreter aus der Hirnforschung zum Beispiel, aber auch aus der medizinischen Forschung, aus der Biologie, aus der evolutionären Erkenntnistheorie, also es reicht bis tief in die Philosophie, Vertreter, die uns sagen wollen, die Freiheit ist nur eine Fiktion des Menschen. Es wird dann unterschiedlich gedeutet, welchen Sinn diese Fiktion noch hat. Aber de facto ist sie nicht gegeben. Das war für mich nicht akzeptabel und deswegen habe ich natürlich die ganze Zeit danach gesucht, was ist denn jetzt für mich und für uns der Grund, trotzdem, trotz aller dieser Hinweise an der Freiheit festzuhalten. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Eingangsthema, wo ich von der Quantenphysik gesprochen habe. In der Quantenphysik hört der Determinismus an bestimmten Stellen tatsächlich auf. Und die Physiker können trotz ihrer Gesetzmäßigkeiten die Zukunft nicht sicher deuten. Und da habe ich gemerkt, das ist natürlich die Minimalvoraussetzung für Freiheit. Der Mensch, als nehmen wir eben an, ist ein körperliches und geistiges Wesen. Über die Verbindung von beiden werden wir vielleicht noch sprechen. Aber diese Verbindung kann nur dann sinnvoll auch dem Geistigen geöffnet werden, wenn der Körper nicht vollständig durch Naturgesetze determiniert ist. Wenn er das nämlich wäre, dann kann ich mich nicht mehr entscheiden, nach links oder rechts zu gehen, weil das allein Sache der Naturgesetze wäre. Ja, und das Buch, das wir geschrieben haben, beschäftigt sich unter anderem auch ganz spezifisch mit dieser Frage, wie können diese physikalischen Unsicherheiten, man nennt es auch eben Indeterminismus im Gegensatz zum Determinismus, wie können also diese kleinen Schlupflöcher der Natur, wenn ich es mal so sagen darf, wie können die sich so weit ausweiten, dass der Mensch eine echte moralische Freiheit hat?
Also, wir haben jetzt viel über Glaube, über Wissen, über physikalische Gesetze und auch über Freiheit gesprochen. Wenn man euch so über diese Themen reden hört, würde man eigentlich meinen, dass eure Haltung gegenüber künstlicher Intelligenz und KI-Systemen sehr, 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 sehr kritisch ist. Ihr sagt aber auch über euer Buch ganz explizit, dass es nicht um eine komplette Ablehnung von KI gehen soll. Also worauf genau zielt eure Kritik dann eigentlich ab?
Ja, du hast natürlich völlig recht. Unsere Kritik richtet sich gar nicht wirklich gegen KI selbst. Das wäre auch eigentlich ein bisschen abwegig. Denn nach wie vor sind wir beide überzeugt, dass KI nichts anderes ist als eine technische Entwicklung, wenn auch eine menschliche technische Superleistung, das muss man schon so sagen, aber eben doch Technik. Und gegen Technik kann man ja keine Kritik üben. Das macht ja keinen Sinn, sondern man kann Kritik üben an dem Gebrauch oder Missbrauch von Technik. Und darum geht es in dem Buch vornehmlich, wobei wir auch dort ein bisschen noch vorsichtig sind, weil KI ist ja gerade erst im Vormarsch. Das heißt, wir ahnen ja im Augenblick eher nur, wie stark die KI die Gesellschaft verändern wird. Ne, man kann nur schon jetzt absehen, dass bestimmte Einsatzmöglichkeiten eher negative Folgen im Fahrwasser haben werden. Also damit beschäftigen wir uns zunächst einmal mit vorsichtigen Abschätzungen, was man besser damit nicht machen würde. Aber dann, wenn man überhaupt von Kritik spricht, dann würde ich sagen, richtet die sich eher gegen unsere Heilserwartungen an KI. Also das sind natürlich längst nicht alle Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die sich eher vor KI auch fürchten. Aber eine große Gruppe von Menschen erwartet tatsächlich von der KI eine höhere Entwicklung des Menschen. Also ich nehme jetzt schon mal ein Stichwort Transhumanismus, wo erwartet wird, dass der Mensch sich selbst zu Superleistungen aufschwingen wird in Zukunft und dass die ursprünglichen Vorstellungen des Menschen, religiöser Natur, Krone der Schöpfung, egal wie wir es jetzt mal nennen, dass die alle überfällig sind und ersetzt werden müssen durch was Neues. An diesen Heilsvorstellungen selbst, da üben wir allerdings unsere Kritik, weil wir glauben, dass es mit einem völligen Missverständnis von KI einhergeht. Aber das wird vielleicht Patrick noch tiefer aus philosophischer Sicht gleich sagen.
Mein Hinweis wäre das Spannende, was uns ja auch in der Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz aufgefallen ist, wie sehr uns Technik verändert und prägt. Also schon die Idee, dass Technik nur das nützliche Werkzeug ist, das wir Menschen benutzen, ist ein Ergebnis einer Weltbildprägung, dass man Technik überhaupt als nützlich versteht. Das kann man auch ganz anders sehen und wurde in der Menschheitsgeschichte auch ganz anders gesehen, wie die spielerische Technik in der Barockzeit. Also das sind die Kriterien für gute Technik geradezu umgedreht zu dem, was wir heute als gute Technik verstehen. Also das Verstehen davon, dass Technik, unsere Entwicklung von Technik, uns umgekehrt prägt, unsere Vorstellung prägt, unsere Hoffnung prägt, damit ist eben auch ein theologisches Thema. Und tatsächlich, das passiert ist, was du, Winfried, gerade dargestellt hast, dass wir inzwischen, ich sage vielleicht auch mal etwas zugespitzt, wir haben es nicht mal nötig, auf eine Gnade Gottes zu hoffen, auf etwas von außen, etwas, was mehr ist, als die Welt uns geben könnte, weil wir irgendwie doch jetzt so die Hoffnung haben, dass wir das alles selbst gestalten, selbst leisten können. Und damit kommt all dieser ganze Rattenschwanz, was wir in der Welt jetzt auch wahrnehmen, was wir auch allgemein kritisch beobachten, dass wir sehr stark unter so einer funktionalen Brille an die Welt herantreten. Das kommt dann so immer mehr in Schwung. Und da sehen wir in künstlicher Intelligenz einfach einen Kulminationspunkt einer Entwicklung, die aber eben schon über Jahrhunderte hinweg geht durch den naturwissenschaftlich-technischen Erfolg, der dann quasi, weil Erfolg macht ja immer sexy, uns dann auch geprägt hat in unserem Denken, dass wir eben so wie Naturwissenschaften, also eine bestimmte Form von Naturwissenschaften, die du für dich schon als Physikalismus bezeichnet hast, also dieses reine Ursache-Wirkungsketten-Denken der Physik, der mechanistischen Physik des 19. Jahrhunderts, dass der unser Denken, unser Weltbild geprägt hat. Und das ist dann der Punkt, um den es uns geht. Diese Art von Denken, diese Art von Weltbild, die kritisieren wir, nicht die konkrete Technik, nicht KI.
Es ist ja gerade schon das Stichwort Transhumanismus gefallen. Also auch das, was du gerade erwähnt hast, Patrick, mit dem bestimmten Weltbild, das geht ja auch mit einem Menschenbild einher. Und jetzt vielleicht nochmal, um das auf eine etwas konkretere Ebene für unsere Hörerinnen und Hörer zu bringen, inwiefern könnte der Einsatz von KI beeinflussen, wie wir den Menschen sehen? Könnt ihr das nochmal ein bisschen konkreter ausformulieren?
Patrick hat das eigentlich gerade schon so gesagt. Ich möchte hier kurz mal auf einen Aufsatz von Heidegger eingehen, nicht inhaltlich, sondern nur sagen, es heißt die Zeit des Weltbildes. Und es ist eine wirklich sehr zukunftsweisende Aufsatz aus den 50er Jahren, soweit ich weiß bereits. KI war damals in den wirklichen Anfangsschuhen. Niemand hat da groß drüber gesprochen. Aber Heidegger hat schon an anderen Faktoren der Gesellschaft erkannt, dass die Technik unser gesamtes Weltbild umstellt. Er hat von einem Gestell gesprochen. Das Gestell des Weltbildes, also dadurch macht der Mensch sich selbst zum Bild, hat er gesagt. Und dieser Vorgang hat sich tatsächlich ereignet, davon bin ich fest überzeugt, und nimmt jetzt mit der KI nochmal dramatischere Gestalt an, als es vielleicht Heidegger sogar geahnt hat. In dem Zusammenhang möchte ich auf diesen berühmten Turing-Test hinweisen. Turing war ja dieser Kryptologe, der im Zweiten Weltkrieg geholfen hat, dann Nachrichten der Deutschen abzuhören. Und er hat einen Test damals schon vorgeschlagen, wie man künstliche Intelligenz als solche entlarven kann in einem Gespräch, in dem sich die Kontrahenten gar nicht sehen können. Und er hat gefordert, dass nach einer bestimmten Zeit eindeutig gesagt werden kann von einem Probanden, ob er mit einer KI oder einem Menschen gesprochen hat. Damals wäre das sicherlich sehr eindeutig verlaufen. Heute sieht die Sache komplett anders aus. Also moderne KI ist tatsächlich in der Lage, die meisten Menschen so in ein Gespräch zu verwickeln, dass sie das nicht mehr unterscheiden können. Möglicherweise gibt es noch ein paar Ausnahmen, Philosophen, Wissenschaftler oder so, die dann so kitzlige Fragen stellen können, dass sie dann die KI doch in die Ecke drängen. Aber man muss auch ganz klar sehen, selbst wenn es so wäre, wird sich das weiterentwickeln und in Zukunft wird es auch irgendwann aufhören. Ich mache ganz kurz die Parallele zum Schach, weil ich auch passionierter Schachspieler bin. Auch dort gab es ja diesen lange währenden Kampf, der dann mit Kasparov gegen Deep Blue nochmal so einen Höhepunkt gefunden hat in New York. Mittlerweile ist der Kampf vollständig aussichtslos verloren gegangen. Das heißt, der Mensch kann gegen KI keinen Schach mehr spielen oder nicht mehr gewinnen und nur noch verlieren. Also im besten Falle kommt noch hier und da mal ein Remis dabei heraus. Hat aber interessanterweise die Freude am Schachspiel aller Menschen überhaupt nicht geschmälert. Aber das hier nur nebenbei. Also der Mensch beginnt mit der KI, sich ein neues Menschenbild aufzubauen. Und ich möchte jetzt wenigstens noch eine typische naheliegende Fehleinschätzung benennen, die sich aber schleichend durch die Gesellschaft zieht, nämlich, dass KI bestimmte Dinge wie etwa Schach so viel besser kann als wir, führt zu einer schleichenden Abwertung menschlicher Fähigkeiten. Und nicht nur diese Abwertung steht dann im Raum, sondern gleichzeitig natürlich auch der Versuch, diese Abwertung wieder aufzuwerten. Und jetzt sind wir bei deinem Stichwort Transhumanismus. Ich glaube, hier kommt eigentlich die tiefste Wurzel des Versuchs her, den Menschen jetzt selber mittels KI wieder aufzuwerten, damit er Schritt halten kann mit der KI. Das ist wieder Heidegger pur. Wir machen uns ein Gestell von der Welt, wir werden selbst zum Bild. Das Bild gefällt uns nicht und jetzt wollen wir dieses Bild wieder verbessern. Ich glaube, das ist die Dynamik, mit der wir uns beschäftigen müssen.
Genau, hier vielleicht an der Stelle auch noch der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir natürlich auch hier wieder versuchen werden, alle Dinge, die erwähnt werden, in unserem Begleittext zu verlinken. Also gerade auch so Dinge wie den Turing-Test, die eben im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und deren Geschichte sehr wichtig sind. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wie KI beeinflussen kann, wie wir den Menschen sehen. Und um das jetzt auch nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückzubringen, könnt ihr das jetzt alles mal so ein bisschen zusammenführen, also den Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz, diesem Menschenbild, von dem wir gerade gesprochen haben, und eben auch dem Wissenschaftsverständnis, mit dem wir ja unser Gespräch im Prinzip begonnen haben.
Ja, tatsächlich. Da kann man einen großen roten Faden durchziehen. Und das wäre uns eben auch sehr wichtig, dass der deutlich wird. Wenn man die Idee von Transhumanismus nimmt, dann hat die einen philosophischen Unterbau. Und der ist eben in den letzten 100 Jahren entwickelt worden. Und unter diesem Schlagwort Reduktionismus, Physikalismus, da gibt es dann verschiedene Varianten davon. Aber immer mit der gleichen Pointe, nur damals eben noch umgedreht gedacht, bevor es eben Künstliche Intelligenz gab, kann es nicht sein, dass der Mensch in Wahrheit nichts anderes als ein etwas anders verschalteter Computer ist. Also das funktionale Denken der Technik wird dann auf den Menschen übertragen und da kommt dann alles das ins Spiel, was Winfried vorher schon ausgeführt hat. Wenn man diese ganz stupiden Ursache-Wirkungsketten der mechanistischen Physik nimmt, davon ausgeht, so funktioniert ein Computer und dann ist der Mensch doch nichts anderes, dann wird der Mensch reduziert auf diese mechanistische Sichtweise und man kann ihn rein funktional verstehen. Transhumanismus, das, was jetzt daraus gemacht wird aus künstlicher Intelligenz, ist dann im Kern die Umdrehung des Ganzen. Zu sagen, also wenn der Mensch nichts anderes als ein etwas komplizierter oder anders verschachtelter Computer ist, das muss ja nicht mal weiter komplizierter gedacht werden, dann kann doch die künstliche Intelligenz, die ja schon so viel kann, was Winfried gerade dargestellt hatte, wenn man die weiterentwickelt, dann wird die doch den Menschen schlagen und der funktionales Wesen, ja auf einer rein funktionalen Weltdeutung, funktional dann den Menschen eben auch schlagen. Also eben besseres Schachspiel, was Winfried uns gerade dargestellt hat. Und wenn man davon ausgeht, dass es um nichts mehr geht als Rechenleistung, dann ist eben die Künstliche Intelligenz uns irgendwann mal auch überlegen. Also alles zusammen kommt damit eben auch in ein Wissenschaftsverständnis, das auf dieser physikalistischen Logik basiert, auf ein Menschenbild, das den Mensch eben dann auch rein funktional versteht. Und Künstliche Intelligenz, die dann dem Menschen darin überlegen ist, dass sie eben schneller, besser berechnen kann. Und damit kommen dann auch die ganzen moralischen Fragen ins Spiel, mit denen Winfried vorher schon angedeutet hat. Ist der Mensch überhaupt frei? Kann man ihn überhaupt unter Moral verstehen? Und das kann man sich mal in aller Ruhe auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir Menschen uns so sehen, also wenn wir Intelligenz so deuten, dann ist es jetzt schon öfter erwähnt, die Moral, die auf der Strecke bleibt, aber auch noch viel mehr. Ich würde hier sowas wie Kreativität ins Spiel bringen, weil wir, wenn wir Kreativität versuchen zu verstehen, was das eigentlich meint, dann landen wir eben gerade nicht bei Algorithmen, die ein Ist-Gleich in sich stehen haben, also wo im Grunde, im Prinzip gar nichts Neues entstehen kann. So den Menschen würden wir eigentlich eine andere Form von Kreativität trauen und vielleicht sogar auch was gern sehen, was dann vielleicht auch wiederum den Optimismus erlaubt, was wir sagen würden, der Mensch ist nach wie vor etwas anderes und in einer dieser Hinsicht dann eben auch ja leistungsfähig, wie man es dann nennen will. Also wir sind ein kreatives Wesen. Also hier sieht man, wie wirklich verschiedene Formen von Menschenbild aufeinander prallen und dann eben zu anderen Heilsvisionen führen. Also wenn wir jetzt vor den Tech-Milliardären, da gibt es ja auch elaborierte Texte im Internet, die dieses Menschenbild, was da dahinter steht, was jetzt gerade auch so sich so breit macht und stark wird, also diese Vision von Transhumanismus, wo Künstliche Intelligenz quasi dann der Ziel, Endpunkt einer Entwicklung oder zumindest der nächste evolutive Schritt, der dann ausgemacht wird, wieder eben, das wäre dann unsere Kritik, eine ungemeine Verengung des Menschen auf ein bestimmtes funktionales Denken beinhaltet, wo wir dann doch auch mahnend den Zeigefinger erheben würden.
Also ich glaube, dass jetzt ganz abgesehen auch von den Punkten zu Kreativität und Moral, ich denke, so dieses Funktionieren müssen ist ja tatsächlich auch was viele Menschen jetzt schon in ihrem Alltag sehr stark spüren. Und ich finde das sehr interessant, weil viele das ja gar nicht unbedingt auf ein bestimmtes Menschen- oder Weltbild zurückführen würden, sondern einfach denken würden, ja, so ist das halt nun mal und wir müssen halt nun mal funktionieren. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend an diesen Diskussionen zu künstlicher Intelligenz, gerade wenn man das wie ihr mit dann bestimmten einem bestimmten Menschenbild auch verbindet, dass das tatsächlich was ist, was einem so, also sehr, erstmal so vielleicht sehr abstrakt vorkommt, aber was man ja tatsächlich auch im eigenen Alltag merkt. Und ja, ich finde, das ist ein weiterer sehr spannender Aspekt. Aber um es jetzt wieder von dieser ja, etwas höheren Ebene runterzubringen und wieder zur konkreten künstlichen Intelligenz und ihren Anwendungen zurückzukommen. Wie würde eurer Meinung nach denn ein guter und verantwortungsbewusster Umgang mit KI aussehen?
Wenn es um verantworteten Umgang geht, dann müssen wir auf die Dinge gucken, die uns wirklich direkt drohen. Und da fällt mir als allererstes eigentlich ein, diese ganzen Fake News, denen wir heute ausgesetzt sind, und die sich natürlich mit Einsatz von KI immer weiter vertiefen, weil da nicht nur mehr Stimmen imitiert werden, sondern Gesichter und Mimik und alles. Und das ist natürlich eine extrem große Gefahr für die Gesellschaft, wenn also über Deepfakes so viel Desinformation verbreitet wird, dass am Ende keiner mehr weiß, wo er steht. Und dann kann man jede Art von Panik erzeugen, ohne jetzt noch wirklich groß was zu tun. Im Übrigen wissen wir ja, dass das offensichtlich von Putin auch schon jetzt deutlich eingesetzt wird. Also, was ich sagen will, wir müssen diese direkten Gefahren durch gesetzgebende Maßnahmen vermeiden. Das heißt, ich glaube, dass es auch bereits auf dem Weg ist, dass man also diese Animationen von Mimiken, dass man die nicht mehr auf 100%, was KI könnte, zulässt, sondern dass alle Tools, mit denen man sowas macht, irgendwo bei 80% oder so abgeschnitten werden, damit man noch den Unterschied zwischen einem echten Friedrich Merz und einem Gefakten erkennen kann und damit die Möglichkeiten durch Deepfakes deutlich eingeschränkt werden. Also das halte ich für eine der größten direkten Gefahren, der wir bereits ausgesetzt sind. Eine andere, wir hatten jetzt diesen Stromausfall in Berlin. Das hat natürlich noch nicht direkt etwas mit KI zu tun, sondern mit alten Systemen. Aber auch hier würde ich warnen, dass man moderne Systeme zwar durchaus mit KI verknüpft, um effizienter Energie zu sparen und Netze zu verteilen, aber ich würde davor warnen, sich darauf bei kritischer Infrastruktur letztgültig zu verlassen und würde sehr Fallback-Systeme, wie man das so sagt, anmachen. Das heißt, im Ausfall oder gar Totalausfall bestimmter Teilsysteme muss es Reservesysteme geben, die eben nicht mehr auf KI basieren, sondern auf Dingen, die verlässlich sind. Wir kennen das so ein bisschen auch mit den modernen Autos. Da hat man dann so ein Audi für 180.000 Euro gekauft. Und dann gibt es irgendeinen kleinen elektronischen Fehler und das Ding bewegt sich nicht mehr. Das hat es früher so nicht gegeben. Ja, dann habe ich noch einen letzten Punkt, den möchte ich auch noch loswerden. Wir wissen, dass man mit KI heute Proteinfaltungen bereits vorhersagen kann. Das sind unglaubliche technische Möglichkeiten, die der Gentechnik in Zukunft zusätzlich zu denen, die sie schon haben, beschert werden. Also die Mahnung an die Genindustrie ist ja schon immer da, aber ich würde sagen, da ist jetzt nochmal ein Faktor 10, 100.000, keine Ahnung, wie groß der mit KI wirklich wird. Also wir können auf jeden Fall damit dann Viren entwerfen und nicht mehr nur manipulieren. Wir können Gene entwerfen, wir können Proteine entwerfen. All das wird in Zukunft theoretisch wenigstens möglich sein. Ich warne die Menschheit, das vor, in die Praxis umzusetzen. Ja, ich war damit eigentlich am Ende meiner Warnungen.
Und ich würde sagen, geh einfach mit deiner Frage weiter, weil dann kommen wir zum Alltag und auf der Ebene würde ich dann auch noch was dazu sagen.
Ja, danke. Das war sehr spannend. Vor allem der letzte Hinweis auf die Gentechnik, was, glaube ich, auch ein Bereich ist, den viele Menschen nicht direkt mit KI in Verbindung bringen. Aber da sieht man ja auch, wie die Effekte davon einfach sehr viel weiter gehen, als man sich das vorstellen würde. Jetzt von was wie der Gentechnik, wo die meisten Menschen, glaube ich, in ihrem Alltag keine Einwirkungen drauf haben. Habt ihr konkrete Handlungsempfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer, mit den KI-Anwendungen umzugehen, die sie vielleicht im Alltag nutzen würden gerne?
Ich hätte dich so verstanden, du wolltest hier einsteigen.
Gut, genau, kann man gerne machen. Also tatsächlich begegnet uns Künstliche Intelligenz ja jetzt schon im Alltag an verschiedenen Stellen, so dass das ja nichts mehr Abstraktes ist. Ich würde es mal ganz allgemein sagen, Stärken nutzen, Schwächen kennen. Das wäre so meine Kurzformel, weil auf der einen Seite wir ja sehen, was KI ziemlich gut kann. Sie kann uns Analysen bringen, sie kann bestehendes Wissen zusammentragen, sie kann uns anregen, sie kann uns helfen beim Gliedern, Texte zusammenfassen, übersetzen. Alles das sind Funktionen, wo ich jetzt vermute, dass die meisten Hörerinnen und Hörer die ja auch schon nutzen oder zumindest schon mal so wahrgenommen haben. Und so ein bisschen als Resümee auch diese kritischen Potenziale, die wir jetzt hier benannt haben, würde ich sagen, daraus ein bisschen auf die Schwächen achten. Das ist zum Beispiel eben keine Kreativität zu erwarten und dann auch nicht glauben, dass sie dort kommt. Sondern dann im Wechselspiel, nach wie vor würde ich auch behaupten, da haben eben wir Menschen Fähigkeiten, die uns unersetzbar machen im Arbeitsalltag, im konkreten Leben. Auf die spielen wir und da auch dann nicht glauben, dass der KI uns ersetzen kann. Also im Studium, in meinem Bereich der Universität, eine KI kann keine Hausarbeit schreiben, aber sie kann wunderbar dazu beitragen. Sie kann mir helfen zu gliedern, sie kann mir Informationen zusammentragen. Aber auch dieses Thema, was Winfried vorher angeschnitten hat, ich muss überprüfen, halluziniert sie nicht? Sie erfindet ja nach wie vor noch Quellenangaben. Da muss ich dann doch mal nachschauen und ich komme nicht drum hin, wie eh und je, wenn ich ein Zitat gemacht habe, musste ich früher auch kontrollieren, stimmt es überhaupt, weil auch in Büchern so manches Zitat falsch wiedergegeben ist. Also ich komme um die Letztarbeit der Überprüfung nicht hinweg und ich komme nicht drum hinweg, meinen Kopf anzustrengen, kreativ, selbst kreativ zu werden. Und so, glaube ich, kann KI ein wunderbares Werkzeug bleiben, ohne dass ich ihre Grenzen ignoriere.
Und Patrick, ich kann kaum noch was hinzuzufügen. Ich würde nur noch mal irgendwie versuchen, aus meiner Sicht zu klären, was mit KI eigentlich passiert. Weil Ähnliches ist schon mal passiert. Früher musste man also mit dem Rechenschieber arbeiten, die Ingenieure. Das war gar nicht so toll. Man hat also auch etwas länger gebraucht, selbstverständlich. Ich musste in der Schule noch 6 Wochen lang Rechenschieber üben, weil das irgendwie dazugehörte. Heute tut das Gott sei Dank niemand mehr, weil es sind nur noch Museumsstücke. Alle haben sich an den Taschenrechner und mehr gewöhnt. Heute macht man es eh alles auf dem Smartphone und mit Spracheingabe. Jetzt kann man alle möglichen Arten von Kritiken daran hängen. Ich habe überhaupt keine daran. Ich finde es völlig in Ordnung, dass der Mensch sozusagen gewisse Alltagsdinge, die man ihm abnehmen kann, wie eine Waschmaschine, da wird man also auch nicht mehr mit der Hand waschen, dass man die absolut nutzt. Und ich persönlich tue das in einem außergewöhnlichen Maße inzwischen. Also ich bin ja Softwareentwickler und setze mittlerweile, glaube ich, fast zu 50% KI ein, um meine Software zu entwickeln. Ich mache das einfach nicht mehr selber. Und das wird sich in Zukunft weiter ausufern, davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber, und das ist jetzt das wirkliche Aber, was ändert das eigentlich am menschlichen Zusammenleben? Meines Erachtens wenig. Wir haben nur eine neue Schnittstelle des Zusammenlebens. Patrick hat es ja eigentlich eben schon gesagt. Wenn wir uns gut darauf vorbereiten, würde ich sagen, dass hier vornehmlich positive Wirkungen von der KI auf unser Zusammenleben zu erwarten sind. Ganz abgesehen von Dingen wie in der Medizintechnik und so, da will ich jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen. KI ist meines Erachtens selbstverständlich positiv zu werten, wenn man sich achtsam verhält mit den negativen Folgen, die ein Missbrauch haben kann.
Das sind auf jeden Fall hilfreiche Hinweise. Und apropos Hinweis, tatsächlich werden wir auch zum Thema KI an der Universität nochmal einen Kollegen von dir, Patrick, hier in der Reihe haben, der näher darauf eingeht. Wir haben jetzt über sehr viele verschiedene Themen und Dinge gesprochen, über Quantenphysik, über Menschen- und Weltbild, über Ethik, über Technik. Ich denke, zusammenfassend lässt sich sagen, wie ihr auch gerade schon zur letzten Frage erwähnt habt, dass natürlich es immer darauf ankommt, wie man mit KI umgeht. Aber ich glaube, sich auch dessen bewusst zu sein, dass das eben etwas damit macht, wie wir uns als Menschen verstehen, wie wir die Welt verstehen, und dass sich das gegenseitig bedingt, hilft einfach auch im Alltag, noch mal besser mit diesen Technologien umzugehen und darauf zu achten, wie man sie einsetzt und auch welche Bedeutung man ihnen zumisst. Leider sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge, auch wenn wir, glaube ich, noch sehr viel länger miteinander darüber hätten sprechen können. Aber deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, Patrick und Winfried, dass ihr heute mit dabei wart. Und auch bei Ihnen, wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und ich hoffe sehr, dass Ihnen die Reihe bisher gefällt und dass Sie nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn wir hier bei Hörenswertes im Bistum Erfurt über künstliche Intelligenz sprechen.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.